Lass uns Matthäus 18 aufschlagen. Wer gern möchte, kann es gern mit aufschlagen. Ich lese nach dem neuen Genfer. Aber ich empfehle das jedem, das zu vergleichen. Ich denke, da ist viel Bereicherung darin, über die Worte nachzudenken. Vielleicht manchmal auch über die unterschiedlichen Übersetzungen. Es bereichert einen. Ich lese ab Vers 15. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bringt die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Und noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Soweit. Lieber Herr, bitten dich um deinen Segen, um deine Weisung, Herr, um deine Ermahnung, um deinen Trost. Amen. Amen. Ich möchte erstmal uns zu verstehen geben, in welchem Kontext Jesus diese Worte uns lehrt. Worum geht es hier in diesem Kapitel? Und vielleicht auch als Kontrast, was für eine besondere Stellung hat dieses Kapitel in dem Evangelium von Matthäus. Im Matthäus-Evangelium finden wir insgesamt 5 so größere Redensblöcke von Jesus, wo er so am Stück, entweder zum Beispiel bei der Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7, also wo er ein Stück lange Predigten hält und Menschen lehrt. Da gibt es auch eine große Parallele zu Mose. Aber erstmal vielleicht zu diesen 5 langen Predigten. Diese erste Predigt ist die Bergpredigt. Da lehrt uns Jesus, welche Ethik im Reich Gottes gilt oder was so eine Art wahre Ethik ist, was vor Gott gilt. Mit Ethik meine ich tatsächlich, wie wir leben sollen, wie wir handeln sollen, welche Werte wir haben sollen. Diese gelten im Reich Gottes, die, ja, ab da nun, also kurz davor, heißt es, dass Jesus aufrief, die Menschen Buße zu tun, umzukehren, denn das Himmelreich ist nahe. Die zweite Rede finden wir im Kapitel 10, Vers 7 heißt es da, geht aber und predigt und sprecht. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. In dieser Rede beruft Jesus seine Jünger dazu, das Reich Gottes zu predigen, zu propagieren, es weiter zu verkündigen, es weiter zu sagen. In seiner dritten Rede, die hatte ich mit euch auch eine Zeit lang, also die einzelnen Gleichnisse betrachtet. Das ist das 13. Kapitel. Da finden wir viele Gleichnisse. Da geht es um das Wesen des Reiches Gottes. Also wie es wächst, wie es kommt. Damit er lehrt es, damit die Jünger verständig werden und die Zeichen erkennen, verstehen, wie sein Reich gebaut wird und sich selbst auch rein investieren. Dass sie verstehen, dass auch ein Lohn am Ende ist. Unser 18. Kapitel heute geht es um das Leben der Gemeinde. Um das Leben als Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft hat schon sehr viele Anzeichen des Reiches Gottes. Und da wollen wir auch am Ende die Frage stellen, was lernen wir über den Herrn, über sein Wesen, über sein Reich? Aber in diesem Kapitel widmet er sich an die Jünger und an die Gemeinde, wie sie miteinander in der Gemeinschaft leben sollen. Und die letzte Rede wird sein, Kapitel 24 bis 25, das ist die Endrede Jesu im Matthäus-Evangelium. Da widmet sich Jesus der Zukunft des Reiches Gottes. So, und unsere Bibelstelle heute, Matthäus 18, ist hier, genau, also befindet sich hier in der Gemeindesrede. Diese Lehren, die wir hier haben in Matthäus 18, sind grundlegend und wir finden sehr viele Parallelen in sehr vielen, also Briefen von Paulus, von Petrus, die eigentlich auf diese Lehre über die Gemeinde aufbauen. Das ist eine grundlegende Lehre, zum Beispiel, wie wir miteinander umgehen sollen. Erst kurz davor in Matthäus 16, die Stelle hatten wir auch gehabt, da geht es in Vers 18, diese bekannte Stelle von dem Schlüssel oder von der Autorität, die Jesus Petrus gibt. Erst kurz davor, dort sagt er, spricht Jesus zum ersten Mal von der Gemeinde. Also ich meine, wahrscheinlich im Griechischen heißt es Ekklesia, oder ich bin da nicht so ganz sicher. Aber diese Begrifflichkeit, die wir heute vielleicht so selbstverständlich haben, oder die Kirche oder die Gemeinde, da wird sie das erste Mal genannt. Nachdem er sie nun angekündigt hat, im 18. Vers, Kapitel 16, will er hier seine Jünger erklären, beibringen, was die wichtigsten Prinzipien in dieser Gemeinde sind, die er gründet. Vielleicht nochmal diesen Vers. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Höhle sollen sie nicht überwinden. Ja. Also hier will ich anfangen, mein Reich zu bauen. Vielleicht, also teilweise kann man das so sagen. Seine Gemeinde will er bauen. Was sind die Themen dieses Kapitels? Das erste Prinzip, das Jesus hier lehrt, ist, ich würde sagen, Demut. Das fasst es gut zusammen. Vers 1 bis 4. Jesus lehrt, dass nicht unsere Errungenschaften uns in seine Gemeinde bringen. Nicht, weil du so toll bist, weil du Klavier spielen kannst, weil du gut reden kannst, weil du vielleicht ein guter Redner bist. Nein, nicht deswegen bist du ein Teil dieser Gemeinschaft oder groß in dieser Gemeinschaft. Es ist die Kindschaft selbst, die die Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft ausmacht. Wir sollen uns demütigen, wir sollen umkehren, wir sollen so werden wie die Kinder, sagt Jesus. Sonst gelten ihr hier nichts. Ohne Demut, also das, was er lehrt, das ist so eine Art, also das ist die Frage, wie wir Gott begegnen. Also wir bringen nichts, wir sollen Kinder, wie eins der Kinder sein, aber das ist auch die Art, wie wir einander begegnen. Da ist die Fragestellung, will jemand groß und traurig sein? Also man vergleicht manchmal, die Jünger streiten auch davor. Wenn ihr groß sein wollt, wenn ihr wollt, wirklich verstehen wollt, was bei Jesus gilt, dann sollt ihr umdenken. Ihr sollt euch demütigen. Nicht nach einem großen Jagen. Ihr sollt euch demütigen. Ohne Demut gibt es keine gesunde Gemeinde. Wird keine Gemeinde funktionieren. Oder wie Paulus sagte, eine achtet den anderen mehr als sich selbst. Zweites Prinzip, das wir hier lernen, ist die Sorge und der Schutz der Kleinen. Verse 5 bis 14. Jesus warnt, und ich denke, das ist auch gut, was wir in Lukas auch zu Anfang des Gottesdienstes gehört haben, er droht. Jesus droht, tatsächlich. Weh dem, der zum Abfall verführt, der ein Anstoß ist, der ein Ärgernis ist, weh dir. Jeder einzelne Gläubige, so wenig er vielleicht auch in deinen Augen gilt. Ist für Jesus wertvoll. Das macht er durch das Gleichnis des verlorenen Schafs deutlich. Da sind die 100 Schafe, die sind wichtig. Aber da ist das eine, das ist verloren gegangen. Und Jesus kümmert sich darum. Also der Hirte kümmert sich darum. Und da taucht manchmal die Frage, ja, aber was, da heißt es, er lässt sie und geht das Suchen. Was ist mit den anderen 100? Die sind doch jetzt wichtiger. Aber hier will Jesus betonen, wie wichtig ihm eine einzelne verlorene Seele ist. Der Hirte, Gott selbst, sucht das eine verlorene Schaf. Und diese Haltung, diese suchende Haltung, diese Liebe soll ein Vorbild sein für die Gemeindezucht, für die Gemeinde grundsätzlich. Gemeindezucht ist ein altes Wort, meint im Prinzip all das, was so die, sag mal, das Lernen oder das Erziehen in der Gemeinde. Also wenn zum Beispiel der Älteste sich fragt, was soll ich denn predigen, was soll ich denn beibringen, dann ist das eines davon, was Jesus sagt, darauf, das sollt lernen. Ihr sollt die Kleinen achten. Sie hüten. In den Versen nach unserer Stelle, da lernen wir das Prinzip der Vergebung. Auch darüber haben wir schon in Lukas kurz gelesen. Verse 21 bis 35. Die Rede schließt mit der Frage des Petrus nach der Vergebung und dem Gleichnis von dem barmherzigen Knecht. Die Gemeinde ist auf dieser Grundlage gebaut. Vergebung. Und so fordert unser Herr uns auf, zu vergeben. So oft wir gefragt werden. Vergebung ist nicht umsonst, aber wir sollen vergeben, so Vergebung gesucht wird. Wir müssen das tun, denn auch uns wurde vergeben. Nun lass uns unsere Stelle heute etwas detaillierter anschauen und verstehen, was Jesus hier seine Jünger lehrt. Vers 15. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Ich habe das genannt, das ist die erste Stufe, es ist das erste Mittel, was Jesus lehrt. Die erste Stufe, das Gespräch unter vier Augen. Die Sünde trennt nun hier diesen Menschen von Gott. Er hat gesündigt. Und das ist dir vielleicht aufgefallen. Es ist, ich werde nicht großartig darauf eingehen, es ist nicht gemeint unbedingt, jede einzelne Schwachheit, jedes einzelne Unvermögen geduldig zu sein oder zum Beispiel nicht zu viel zu reden. Hier ist mit Sünde schon etwas gemeint, wo offensichtlich der Mensch etwas gegen den Willen Gottes macht. Er in gewisser Weise, vielleicht erkennt dieser Mensch es noch nicht, vielleicht doch, schon unterbewusst, aber es ist kein vollkommener Gerechter, der hier gemeint ist, der plötzlich sündigt, sondern hier ist jemand gemeint, der eigentlich das Angesicht des Herrn suchen sollte, der eigentlich ihn kennt, aber der plötzlich einen Götzen oder etwas anderes in seinem Leben hier vorne hat und nicht mehr dem Herrn gehorcht. Der vielleicht jemanden gekränkt hat wegen seinem Zorn, der vielleicht aufgrund seiner Gier nicht was bezahlt hat. Oder das sind schon wichtige Dinge, wichtige Sünde, die hier passiert ist, die unbedingt aufgelöst werden muss. Ich sage das deswegen, weil es gibt auch manche Schwachheiten, die wir auch nicht im Sinne von gut heißen, aber manchmal ertragen müssen, die nicht gut sind, wo wir auch miteinander reden müssen, einander belehren sollen, aber wo wir nicht einander das als Schuld festhalten sollen und anklagen sollen. und so weiter. Die Sünde trennt diesen Menschen. Aber es ist nicht nur, dass sie ihn trennt, sondern offensichtlich ist diese Sünde so, dass sie auch diese Geschwister hier spaltet, diese Brüder. Und nun fühlt er sich, sieht er diese Sünde und er soll zu ihm gehen und ihn ermahnen. Jesus gibt ihm nicht die Keule. Er gibt ihm, er gibt uns ein notwendiges Heilmittel der Zurechtweisung. Es ist ein Akt der Liebe, den er uns gibt. Es geht darum, dass du deine Schwester oder deinen Bruder wieder in eine rechte Beziehung zu Jesus bringst, ihn führst, ihn ziehst. Dazu möchte ich aus 3. Mose 19, Vers 7 lesen. Da ermahnt uns Gott. Er sagt, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Vielleicht kurz da stehen bleiben. Weshalb könnte jemand von uns seinen Bruder hassen? Wenn er vollkommen war? Naja, vielleicht gibt es Neid tatsächlich. Aber viel häufiger ist es doch, dass eine Ungerechtigkeit geschieht. Vielleicht sei sie auch klein. Sei sie, dass auch der Papa oder die Mama jemand bevorzugt. Oder dass man nicht das bekommen hat, was man sich wünscht. Oder dass jemand vorlaut ist und mehr an sich nimmt, als die anderen vielleicht, die leise sind. Oder welche Ungerechtigkeit ihr euch vorstellt. Und das Herz wird bitter gegen den Menschen, weil da ist etwas, was nicht richtig ist, denkt man. Und was sagt Gott? Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Das ist interessant, weil in gewisser Weise der Grund für den Hass scheint ja etwas zu sein, wozu man zurechtweisen könnte. Also ist doch derjenige, der zurechtgewiesen sollte, schuldig, oder? Aber Gott sagt, auch du, wenn du zürnst, wenn du Hass hast, wenn dir dein Bruder oder deine Schwester egal sind, dass du sie nicht ermahnst, dann bist auch du schuldig, sagt er. Wenn wir unseren Nächsten verurteilen oder zu früh als verdammt betrachten, dann ist es nichts anderes als unsere eigene Schuld und Sünde. Diese Art von Verurteilung ist kein Stück besser als die Sünde, die unser Bruder oder Schwester getan haben. Ihr Ursprung liegt in der gleichen gottlosen Wesen. Man möchte das verdammen, verurteilen, was falsch war. Und selbst ist man kein Stück besser, weil man lieblos ist. In Galater 6, Vers 1 schreibt Paulus, Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Ich bin mich hier mit der Leseart nicht ganz sicher, wie Paulus das meint. Es könnte sein, dass er sagt, ihr, die ihr reif seid, ihr, die ihr verständlich seid, was recht, wo Sünde ist. Da sollte geistlich sein und ermahnen. Ich denke aber, dass er tatsächlich, das passt auch zum Ton von Galater, dass er sie auch ermahnt. Ihr, die ihr geistlich seid, ja. Also ihr haltet das für geistlich, also so eine Art im Recht zu sein. Aber eure Aufgabe wäre es doch zu ermahnen, in Liebe, im Geist des Sanftmut. Deswegen, also, wie gesagt, ich bin da ein bisschen unsicher, aber der Aufruf Paulus ist trotzdem hier sehr klar, wie wir miteinander umgehen sollen. Wir sollen geistlich sein, wir sollen fromm sein, doch die wahre Frömmigkeit liegt hier darin, Gottes Barmherzigkeit über unser Leben selbst zu erkennen zuerst. Gott ist dir barmherzig, Gott ist mir barmherzig gewesen. Und dann aber auch dem Wunsch, Jesu hier nachzukommen und sich um die Schwester oder den Bruder zu kümmern. Ihm nachzugehen und ihn zur Verantwortung zu ziehen. Hör mal, Bruder, das hast du nicht richtig gesagt. Das schürt Lieblosigkeit, Geschwätz. Lass ab davon. Die Verantwortung, die Jesus hier lehrt, liegt zunächst bei dem, der die Sünde bemerkt hat. Man soll nicht schweigen. Du sollst nicht schweigen, wenn dich Herr lehrt, was heilig und was nicht heilig ist. Aber du sollst auch nicht tratschen, sondern in Liebe handeln. Wie die rechte Medizineinnahme, sie muss dosiert sein, sie muss eine richtige Menge sein. Wenn man zu viel davon nimmt oder zu wenig, wirkt sie nicht. So muss es auch hier sein. Die Zurechtweisung soll zuerst unter vier Augen geschehen. Sie soll so geschehen, solange sie noch nicht großen Schaden verursacht hat, wo alle davon erfahren müssen oder dass vielleicht auch alle in gewisser Weise ermahnt werden müssen. Ich denke, es geht hier nicht darum, also manche denken, es geht darum, dass vielleicht das Gesicht desjenigen, der hier angesprochen wird, hey, das war Sünde. Es geht hier nicht darum, dieses Gesicht zu wahren oder so eine Art seine Ehre zu verteidigen. Man soll nicht ihn entwürdigen oder also. Aber ich denke, was hier Jesus wirklich meint, ist, er sagt, dass es geht hier darum, dass wir verständig sind von uns selbst, wer wir sind, wie schwach wir alle sind. Und es geht darum, dass wir verstehen, dass wir in Sanftmut agieren sollen. Wir alle neigen leicht dazu, zu verurteilen, misszuverstehen oder umgekehrt gekränkt zu sein, niedergeschlagen zu sein. Wenn wir auf unseren Herrn schauen, diese Stelle hat mich immer sehr beeindruckt, Jesaja 42, Vers 3, da heißt es: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Da wird etwas von dem Wesen des Herrn beschrieben, was in gewisser Weise einzigartig ist. Ne? Er bricht nicht das, was schon geknickt ist. Wenn wir zurechtweisen, dann soll es auch in Liebe geschehen. Treue und Sanftmut. Denn das sollen wir von der Natur der Sünde verstehen, dass sie alles um sich herum mitzieht. Und so müssen wir auch, wenn jemand sündigt, dann ist unsere Antwort darauf häufig auch Sünde. Verurteilen oder uns für besser achten oder die Art, wie wir ihn zurechtweisen, im Zorn, in Rechthaberei. Und ich denke, ihr könnt so viele Geschichten in eurem Leben auch sehen, wo ein Kind was Falsches gemacht hat, das andere Kind meint, macht Gerechtigkeit mit Knüppel. Und häufig agieren wir genauso. Und so manches Mal sehe ich das bei Erwachsenen im Arbeitsleben genauso. Unsere Antwort auf die Sünde ist Sünde. Und Jesus reagiert aber anders. Und deswegen denke ich, was Paulus auch schreibt in Galater 6, wir sollen darauf achten, dass wir selbst nicht in Versuchung fallen. Habt Acht, weist in Sanftmut zurecht. Wenn wir zurechtweisen, dann soll es in Liebe, Treue und Sanftmut geschehen. Das ist das Mittel, das uns Jesus hier gibt. Denn das soll, weiter. Vers 16, hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm. Dann überspringe ich ein bisschen. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Diesen Abschnitt nenne ich die zweite und dritte Stufe, Eskalation in der Gemeinde. Gibt es, ja. Hier sollen wir einen zweiten, einen Zeugen dazu nehmen. Der Verweis hier auf den 5. Mose 19 wird uns eigentlich aus zwei Gründen hier genannt, denke ich. Zum einen muss wirklich klar sein, dass, also worum es geht, was ist denn die Schuld? Ist es denn wirklich eine Schuld? Worum geht das? Was sind diese Vorwürfe? Ist das wirklich wahr und ist das ernst, was hier vorgebracht wird unter vier Augen? Stimmt das? Es gibt Missverständnisse und es gibt auch falsche Behauptungen. Und als Einzelne sind wir auch alle dazu geneigt, nicht alles zu erkennen. Unser Verständnis ist auch beschränkt und wir können immer irren. Doch Gott misst, und das ist interessant an dieser Stelle, er misst mehreren Zeugen, wahrhaften Zeugen, eine Urteilskraft zu. Also er sagt nicht, es scheint so zu sein, dass das dann Wahrheit ist, was die bezeugen. Zweitens, der zweite Grund dafür, warum das erwähnt wird, es geht auch darum, dass vielleicht zwei oder drei Personen, die vielleicht auch nahe dieser Person selbst sind, mehr wissen, wie man mit dieser Person spricht. Und auch der Ruf deutlicher wird. Hör mal, Bruder, kehr um. Lass ab davon. Hör mal, Schwester, du sollst nicht richten. Es geht um Verstärkung zu Umkehr. Der Appell wird ernster und dringlicher. Die Zeugen sind weitere Stimmen der Vernunft und der Liebe. Vielleicht, um das vielleicht mit dem Bild der Medizin zu beschreiben, vielleicht hilft eine größere Dosis doch. Also das Medikament, das zunächst nicht gewirkt hat, vielleicht hilft sie doch, dass das Mittel, das uns Gott gibt, nutzt das. Zuletzt soll es vor die Gemeinde gebracht werden. Mit der Gemeinde ist hier nicht unbedingt die gesamte Gemeindeversammlung gemeint, wo die Sache vor allen ausgebreitet wird, wo alle es erst verstehen müssen, wo alle, sag mal, darüber reden und es breitgetreten wird. Das ist hier nicht unbedingt gemeint. Ich bin der Meinung, dass hier eher von vielleicht einer Gemeindevertretung die Rede ist. Ich denke, das ist auch im Sinne davon, wie wahrscheinlich im Sprachwort laut der aramäischen Sprache, ich weiß nicht genau. Also ich kann mir gut vorstellen, dass hier eben nicht damit gemeint ist, dass es vor allem ausgebreitet wird, sondern vielleicht eine Leitung der Gemeinde, zum Beispiel die Ältesten. Ich denke, dass die gemeint sind. Ihnen ist von Christus auch eine gewisse geistliche Aufsicht anvertraut. Und sie sind auch in gewisser Weise Hirten dieser Herde. Die Sache wird also nun zu einem offiziellen Anliegen der Gemeinde. Ihr Ältesten, da ist eine Sünde. Und dieser Bruder oder diese Schwester will nicht umkehren. Wir haben darum gebetet. Wir haben mit dem ernsthaft gesprochen. Da ist keine Einsicht. Er will sich nicht ermahnen lassen. Das ist natürlich ein noch stärkeres Mittel. Was passiert in Vers 17? Will er auch auf die Gemeinde nicht hören? Dann soll er in den Augen, in deinen Augen, wie ein gottloser Mensch sein. Wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Also dieses wie ein gottloser Mensch, das fügt die Neue Genfer hinzu. Wie ein Heide, wie ein Zolleinnehmer ist das, also oder wie ein Zöllner steht da, bei Luther zum Beispiel. Aber gemeint ist tatsächlich hier, das sind Menschen, die so eine Art, das ihre, oder ihre, also das, was zumindest von ihnen gedacht wurde, sagen wir mal so. Die verraten das ihre Familie, ihr Volk, weil ihnen auch der Wille Gottes nicht relevant ist, die suchen das ihre. Und das meinte ich hier mit Zöllner und Heide. Die scheren sich nicht um das, was Gott wichtig ist. Der nächste Abschnitt, die Konsequenz, der Ausschluss. Dieser Vers 17 ist die Beschreibung einer Gemeinde, eines Gemeindeausschlusses. Die Person wird von zum Beispiel dem Abendmahl ausgeschlossen. So wie du lebst, bist du kein Teil mehr von Christus. Also es scheint so zu sein. So darfst du auch nicht daran teilnehmen. Es ist ein Ausschluss aus der geschwisterlichen Gemeinschaft sogar. Das heißt, nicht, also keine großartige Gemeinschaft mit dem Pflegen. Du sollst ihn wie einen Fremden betrachten, der nichts versteht, der nichts weiß. Er ist außerhalb des Bundes. Er ist nicht mit Gott. Wir lesen in 2. Thessalonicher 3, Paulus schreibt im Vers 6, wir gebieten euch aber im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von allen Brüdern und Schwestern, die unordentlich leben und nicht nach der Überlieferung, die ihr von uns empfangen habt. Vielleicht ist das Wort unordentlich ein bisschen undeutlich hier für unsere Zeit. Unordentlich kann damit sein, dass sie nicht für sich arbeiten, dass sie verachten sie den Fleiß, verachten sie die Ordnung, verachten sie vielleicht auch gewisse Überlieferungen, die wir in der Bibel lernen. Sie leben unordentlich. Es ist ihnen egal. Und da sagt Paulus, nein, ihr sollt euch von ihnen zurückziehen. Ihr sollt sie nicht Brüder und Schwestern nennen lassen. Also, sie sind nicht mehr Brüder und Schwester für euch. Oder auch in 1. Korinther 5, Vers 13. Die aber draußen sind, mit Gott richten, dann sagt er, verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte. Das ist sein Aufruf. Er sagt, verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte. Er adressiert tatsächlich, er meint hier eine bestimmte Person, von der er vorher spricht. Da ist eine Sünde in der Gemeinde. Und dieser Mensch, das ist eine Art Unzucht, ne? Kann man beschreiben, lebt in einer gewissen Unzucht und es hat Runden geschlagen und das wissen auch die Leute und trotzdem wird nichts getan. Und das ist böse, da ist eine Sünde, das will Gott nicht. Und Paulus sagt, verstoßt den Bösen aus eurer Mitte. Das ist geboten in dieser Stunde. Wichtig trotzdem ist hier zu verstehen bei diesem Gemeindeausschluss, dass auch der Ausschluss noch nicht endgültig ist. Das kann sein. Ich möchte darauf jetzt nicht großartig eingehen, aber in dieser Stelle zum Beispiel 1. Korinther 5, im Vers 5 oder auch in 1. Timotheus 1, Vers 20, da wird es deutlich, dass selbst dieses Mittel von Paulus so gedacht ist, dass man so hat, man also das ist nicht die Verurteilung oder die Verdammung zum Tode oder zur Hölle, sondern es ist gedacht als ein Heilmittel, noch ein weiteres Mittel, das Jesus uns hier lehrt. Zum einen ein Heilmittel für die Gemeinde, um sie zu schützen. Schützt euch. Zum anderen auch, damit dieser Mensch, vielleicht Bruder oder Schwester, die wahren Konsequenzen ihrer Taten verstehen. Die wahre Konsequenz ihrer Wege, ihrer Entscheidungen spüren, ihnen ausgeliefert sind, damit es nicht so verwaschen wird, sondern deutlich. Wenn du weiter auf diesem Weg gehst, hast du keine Gemeinschaft mit dem Herrn. Da ist die Linie. Wie gesagt, es geht hier nicht um Alltagssünden, sondern da ist eine Sünde, die in der der Mensch verharren möchte, wo er Gott ablehnt, an zweiter Stelle setzt vielleicht. Selbst wenn es an zweiter Stelle ist. Diese schwere geistliche Maßnahme, diese letztliche Medizin ist der letzte drastische Versuch, den Menschen zur Besinnung, zur Umkehr zu bewegen. So nutzt es Paulus in seinen Briefen, wie gesagt, 1. Korinther 5. Aber es wird deutlich, auch hier. Wir wollen zum Vers 18 kommen, die Schlüsselgewalt. Jesus sagt hier weiter, ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Eine Stelle, die mich als Jugendlicher sehr fasziniert hat, vielleicht weil ich den Kontext drumherum ausgeblendet hatte, ich weiß es nicht, eine sehr gewaltige Aussage. Hier sprechen wir von dieser Schlüsselgewalt, die Christus, Petrus oder auch der Gemeinde, der Kirche anvertraut hat. Hier geht es nicht um, trotzdem, also so habe ich das früher verstanden, aber es geht hier nicht um diese eine Art mystische, magische Macht, die in der Gemeinde ist, die die Amtsträger der Gemeinde tragen, sondern das ist eine abgeleitete Autorität. Unser Gott hat eine Nachricht für diese Welt, das Evangelium, dass wir umkehren sollen und uns durch Christus mit ihm versöhnen sollen. Wenn wir aber nicht darauf hören, bleiben wir Sünder und Übeltäter und gehören letztlich nicht zu seinem Reich. Und da ist diese Trennlinie. Mit Binden meint Jesus, wenn die Gemeinde in treuer Anwendung des Wortes eine Person wegen unbußfertiger Sünde, also so eine Art ausschließt, ja, erklärt sie im Prinzip schon hier auf der Erde das, was tatsächlich Wahrheit im Himmel ist oder im Reich des Herrn. Es ist bereits Realität. Gott hat es noch nicht offenkundig für alle gesagt, aber es ist wahr. Die Gemeinde hat es geprüft, das hat der Herr gesagt, dieser Mensch ist unbußfertig, der ist auf einem falschen Weg. Die Sünde wird ihm nicht erlassen einfach so. Er ist gebunden an diese Sünde. Mit Löse meint Jesus, wenn eine Person Buße tut und um Wiederaufnahme zum Beispiel bittet. Und die Gemeinde prüft das. Du bereust, darum wollen wir dir vergeben. Es alles klären, es wieder gut machen. Dann wird sich die Gemeinde einig und sie löst. Das, was eigentlich im Himmel Gott zuspricht, wo er sagt, es ist noch nicht zu spät, tut Buße, solange es Tag ist. Und dieser Mensch tut es. Und die Gemeinde wird sich einig und sagt, jawohl, jawohl. Und sie erkennt, dass der Herr ihm eigentlich vergeben hat. Und sie kann diese Sündenvergebung zusprechen. Und das ist wahr. Die Autorität liegt dabei nicht in dem, ich sag mal, in dem Diener, den der Herr schickt, in dem Diener des Königs. Ja, eine gewisse Autorität wurde ihm gegeben, aber diese Autorität, die er hat, leitet sich von unserem Gott ab. Wir schaffen auch eine Art himmlische Realität, in dem wir zu zweit, zu dreit, zu dritt sind. Wir erkennen und bezeugen. Wir prüfen auf der Grundlage des Wortes. Weiter. Gebet und die Gegenwart Christi. In Vers 19 und 20 lesen wir, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, dann überspringe ich ein bisschen, wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ja, diese beiden Stellen, die vorherige und auch diese, sind faszinierend. Nochmal, es geht hier, auch wenn es hier so allgemein gesagt wird, es geht hier trotzdem nicht darum, dass allerlei Wünsche von uns erfüllt werden sollen, wenn wir bitten. So, als ob, wenn jetzt wir genug Schwestern, Brüder finden würden, die mit uns einer Meinung sind oder die mit uns zusammen beten, es dann in Erfüllung geht. Nein, so meint es Jesus natürlich nicht. Es ist auch keine Generalvollmacht, die er hier gibt. Es geht hier darum, dass wir in der Einheit zum Herrn, also eine Einheit, in dem praktisch sich die Geschwister einig werden, eins werden. Diese Einheit ist gleichzeitig die Einheit im Herrn. Es geht um die Einheit im Herrn. Das Einswerden, um etwas zu bitten, bezieht sich auf den, auch hier im Kontext scheint es so zu sein, also das ist eine wichtige Fragestellung hier, die Jesus eigentlich beantwortet für die Gemeinde. Es geht darum, wie wir als Sünder ja auch miteinander leben in der Gemeinde. Wie wir, welche Mittel Gott anwendet, um uns zu heiligen. Und deswegen, was er hier ab Vers 15 sagt und hier in weiteren Versen wir lesen, dieses Einswerden um etwas, was wir bitten, es bezieht sich darauf, tatsächlich, wie wir als Gemeinde zu Heiligen kommen. Diese Fragestellungen der Gemeinde und der Sünde in der Gemeinde, das verlangt viel von einem ab. Und da muss man Einheit suchen, muss man beten vor dem Herrn. Wenn die Zeugen und die Ältesten, Vers 17 zum Beispiel, zusammenkommen, um für Weisheit in diesem Fall zu beten, für die Umkehr des Sünders, für die Reinheit der Gemeinde, dann hat dieses Gebet eine besondere Verheißung. Es ist ein Gebet, das ganz, das, worauf Gott wirklich hören möchte. Das ist auch die Begründung für die Autorität, die Jesus hier sagt, wenn zwei oder drei zusammenkommen. Es wäre aber trotzdem falsch zu sagen, oder zu sagen, ich soll mich nicht falsch verstehen, dass ich das runterreden möchte, was hier Jesus eigentlich so eine Art für eine Vollmacht der Gemeinde gibt. Es wäre falsch zu sagen, dass Jesus hier, also würde ich sagen, wir müssen einig werden, also wir müssen die Meinung unseres Herrn annehmen, ich versuche mal so zu sagen, damit wir erhört werden. Es ist die Meinung unseres Herrn, das ist nicht die Meinung von uns. Das ist hier nicht gemeint. Was hier gemeint ist, und also im Sinne von, dass man das so eine Art herabwürdig, naja, der Herr tut, was er will. Aber das meint hier Jesus nicht. Es geht schon darum, dass wir seinen Willen finden und auch uns selbst in seinem Willen finden, dass wir selbst in ihm, so eine Art Gemeinschaft, in der Gemeinschaft mit ihm sind. Das ist keine Gemeinschaft, das ist nicht seine Einheit, das ist nicht seine Gemeinschaft, sondern er hat dann Gemeinschaft mit uns. Also wenn es hier heißt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da ist nicht nur so, gut, da geht es ist auch die Erfüllung für unsere Seelen, dieser Zustand. Da ist unser Herr. Sein Wille ist der beste für uns. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen bei dieser Verheißung, wenn er sagt, worum sie bitten werden, das will ich erhören. Also dieses Einswerden mit dem Willen unseres Schöpfers, unseres Königs, unseres Herrn. Und das ist ein Vorrecht. Du hattest recht gesagt, Ben, anfangs. Das ist nicht nur ein Gebot, ja, es ist unsere Pflicht zu ermahnen, sondern hier passiert etwas Großartiges. Hier wird plötzlich, ist der Herr plötzlich in unserer Mitte. Er handelt in der Gemeinde. Er rettet. Er erhört. Sein Wille wird unser Wille. Das ist faszinierend. Das ist ein großes Geheimnis hier. Also es wäre falsch, das nahezu verachten, zu sagen, naja, das... Jesus sagt zwar zu, dass er erhören will, aber es ist sein Wille. Nein, nein. Es ist eine großartige Zusage, die wir hier lesen. Er will es erhören. Er will, dass wir nach seinem Willen suchen und ihn auch finden. Ihn selbst finden, mit ihm eins sind. In dieser Zwischenzeit, wo das Reich Gottes noch nicht ganz angebrochen ist, baut Jesus schon seine Gemeinde. Nach diesen Prinzipien, die wir gelernt haben oder gehört haben heute, wo Liebe, Gnade, Vergebung, ja, also da ist eine Reinheit, da ist eine Heiligung, aber es geht um Rettung. Trotzdem, also trotz dieser medizinischen Mittel, die uns Jesus lehrt, oder geistlich-medizinisch. In dieser Gemeinde soll das herrschen. Wenn wir über diese Stellen nachdenken, so wollen wir wirklich nicht dabei stehen bleiben und sagen, okay, das ist unsere Pflicht als Gemeinde zu ermahnen, sondern wir sollten die Chance dieses Mittels begreifen. Vielleicht sollten wir sollen nicht aufeinander auf die Finger schauen, aber wenn wir doch sehen, da ist Mattheit, da ist Lau. Dann sollte es uns ein Anliegen sein, zu lieben, zu beten. Wenn Sünde wir sehen beim anderen, dann sollten wir es uns ein Anliegen sein, ihn zu retten. Auf dass wir geheiligt werden, wie unser Herr es möchte. Es ist nicht nur eine Verantwortung, es ist ein Rettungsmittel, das uns Jesus hier lehrt. Er mahnt einander. In der Gemeinde. Es ist eine Gemeinschaft der Tröstung, der Ermahnung, der Ermutigung. Jesus sorgt in ihr für uns, für euch. Es ist in dieser Zwischenzeit eine Art, manche vergleichen es ja auch mit der Arche, mit dem Boot, das gerettet wird. Ich möchte nochmal zuletzt zusammengefasst nochmal eine andere Perspektive mit euch betrachten. Ich denke, das sollte nicht lang dauern. Was lernen wir über das Reich Gottes in dieser Stelle? Das Reich Gottes ist ein Reich der Wiederherstellung in gewisser Weise. Nicht der Verwerfung. Das oberste Ziel des gesamten Prozesses ist nicht, ich will nicht damit sagen, dass Gott die Erde so eine Art wiederherstellt, nein, aber die Art, wie Jesus zur Zeit an uns wirkt. Dieses Wesen, das ist ein Wesen der Wiederherstellung. So, zum Beispiel, also das fängt schon mit diesem ersten, im ersten Satz an, Vers 15. So hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Darum geht es hier. Gewinne ihn. Das Reich Gottes wird hier nicht mit Posaune eingeleitet. Es ist auf Heilung und Rettung ausgerichtet. Es kämpft um jeden Einzelnen, genau wie der Herr, der Hirte um sein verlorenes Schaf. Zweitens, es ist ein Reich der Wahrheit, der Ordnung, nicht das Chaos, der Unordnung oder des Geredes vielleicht auch. Nein, das Mittel der Ermahnung ist klar und entzieht den Konflikt dem Bereich des Gerüchts und des Tratschens. Das sollen wir nicht tun. Also wir sollen nicht, also Es ist klar, wir können über gewisse Dinge mit unseren Geschwistern reden, wenn wir Rat, wenn wir einen Ratschlag brauchen. Aber ich denke, jeder von uns weiß zu unterscheiden, wann es zum Tratsch wird. Und es soll eben hier, es geht hier darum, unter vier Augen. Da ist Wahrheit, aber da ist auch Ordnung. Kein Durcheinander, kein Gerede. Nicht hinter dem Rücken. Die Zunahme der Zeugen, das dient der Wahrheitsfindung. Es geht um Wahrheit in dem Reich. Wahrheit bleibt bestehen. Drittens, das Reich, es ist ein Reich der verbindlichen Gemeinschaft und nicht des Individualismus. Der Glaube im Reich Gottes ist keine rein private Angelegenheit. Das sehen wir in diesen Stellen sehr deutlich. Kapitel 18. Allein die Existenz der Gemeinde, dass sie eine Entscheidungsinstanz ist, dass der Einzelne im Leib, dass wir als Einzelne im Leib Verantwortung haben gegenüber einander. Man kann nicht sündigen, ohne dass es auch die Gemeinschaft betrifft, also auch deine Sünde betrifft, deine Geschwister. Es ist eine Pflicht, dass wir uns umeinander kümmern, sodass diese mein Glaube ist meine Sache. Das ist falsch. Das gibt es nicht im Reich Gottes. Die Gemeinde ist das, was der Herr Jesus baut. Und das ist ihm wichtig. Viertens. Oder ich überspringe diesen Punkt. Noch ein weiterer Punkt. Es ist ein Reich, in dem der König gegenwärtig ist. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist wahrscheinlich sogar die wunderbarste Erkenntnis aus dieser Stelle. Der Satz, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Vers 20. Das ist, denke ich, das Fundament von dieser gesamten, von diesem ganzen Gesamtkapitel. Das Reich Gottes ist ja so der Herrschaftsbereich, wo der Herr Jesus ist, wo Gott herrscht. Der König selbst präsent ist, wo er selbst aktiv ist. Und das ist die Gemeinde. Auch dieses Mittel der Ermahnung ist ein Mittel des Herrn. Wir sollten uns darüber freuen, uns ermahnen lassen. Und zuletzt, es ist ein Reich, das auf Heiligkeit ausgerichtet ist. Die Tatsache, dass überhaupt hier von Sünde gesprochen wird, überhaupt so ernst genommen wird, zeigt, dass das Reich Gottes einen fundamental anderen Charakter hat, als den wir in der Welt sehen. Das ist Gott nicht egal. Und da muss Versöhnung hin, da muss Ermahnung hin. Es ist Gott nicht egal, wenn du sündigst. Es ist ein Reich, das in Verfassung die Heiligkeit seines Königs widerspiegelt. Die Trennung von Sünde zu diesem Reich ist eines der zentralsten Dinge. Gott ist heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ich schließe an. Ich möchte nochmal zum Schluss beten. Lass uns dazu sitzen bleiben, wenn es möglich ist. Also, ich denke, ich bete das stellvertretend. Ja, manchmal denken wir, dass andere Dinge anstehen in unserem Leben, dass vielleicht die Freizeiten oder das Haus oder verschiedene Dinge in unserem Leben eine wichtige Rolle spielen und übersehen dabei, wie wunderbar eigentlich die Gemeinde ist, wie wunderbar du, Herr, bist und dass wir dich suchen sollten von allererster Stelle her, dass wir nicht unseren Grund für dieses Leben hier vergessen, was fatal ist, Herr, und schleißt dich auch Sünde ein, möchte ich bitten, Herr, dass du uns bei dem einen erhältst, dass du uns bei dir erhältst, Herr Jesus. Möchte ich bitten, Herr, dass du deine Gemeinde heiligst, dass du sie reinigst, Herr. Du sagtest zu deinen Jüngern, dass sich einer dieser Jünger nicht die Füße waschen lassen wollte, dass, wenn wir unrein sind, dass wir keine Gemeinschaft mit dir haben. Und Herr, so wollen wir doch auch sagen, Herr, dann wasche mich ganz. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns aufs Neue bewusst machst, wie heilig du bist und dass wir auch zur Heiligkeit berufen sind und dass wir auch ein wundervolles Mittel haben und dass du uns auch darin eine besondere Verantwortung und Autorität auch gibst als Gemeinde. Und auch ein Vorrecht, dass wir wirken zur Errettung voneinander. Möchte ich auch bitten, Herr, dass wir diese auch Verantwortung des Rufs wahrnehmen. Bitten dich für unsere Familienmitglieder, unsere Freunde. Oh Herr, dass wir doch Weisheit und Mut und Kraft haben, sie zu ziehen, Herr. Von deiner Liebe zu bezeugen, von deinem Recht her auch. Herr, davon, dass ohne dich kein Leben gibt, dass ohne dich, Herr, unsere Schuld Sold kommt, dass wir dafür bezahlen müssen, dass es ein Gericht geben wird, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du uns wieder lebendig, freudig, Herr, aufrichtig, lauter machst, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du uns zurüstest, Herr, dass du uns als dein Leuchter in die Mitte stellst, Herr, und dass wir, Herr Jesus, uns nicht für groß halten, sondern dass du in unserer Mitte bist und dass wir einander zu dir ziehen. Ich möchte dir nochmal danken für dein Wort, kostbares Wort. Gelobt sei dein Name, Herr Jesus.